Mit emsigen Schritten machte sich Anna Marianna Widerin auf den Weg nach Hause. Der Karren war nicht mehr schwer nach dem Markt, er rollte ihr nach und sie führte ihn leicht wie ein williges Kälbchen an der Schnur. So beginnt der Roman von meinem heutigen Ansichtengast.
Hallo, ich bin Sabine Groß, wohne in Bludenz, bin Autorin und heute zu Gast bei den Ansichten.
Ihr Buch heißt Außer Haus und erzählt die Geschichte einer Montafoner Familie über 6 Generationen. Sabine und ich gehen an einen ganz besonderen Platz in Tschagunz, dem Kilkersteh. Und als Montafoner kennen Sie ihn vielleicht, wo er genau ist und wieso Sabine Groß diesen Ort ausgesucht hat, erzählt sie uns gleich. Marketing-Expertin und Autorin Sabine Groß ist heute mein Ansichtengast. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Außer Haus. Die Wirklichkeit ist eine Möglichkeit von vielen. In dem Roman erzählt sie die Geschichte einer Montafoner Familie über 6 Generationen. Schauplätze sind das Montafon und der Wienerwald, doch auch Deutschland, Frankreich oder Amerika. Wir haben für diese Ansichtensendung einen Kurzausflug nach Tschagunz genützt und den Lieblingsort ihrer Kindheit besucht.
Jetzt stehen wir im Zentrum von Tschagunz, da was zur Kirche aufgeht und wo eigentlich meine Kleinkindheit sich abgespielt hat, wo man einfach bei Oma und Opa gesehen ist, kaum Verkehr natürlich und einfach gespielt hat im Dorf, wo jetzt zum Teil Häuser stehen, wo ich mich erinnern kann, dass ich geschlägert habe mit Leuten, mit denen ich jetzt beruflich zum Tor habe. Ich sage jetzt gar nicht mehr. Und ja, also da bin ich einfach schon, als Vorschulkind schon einfach abgehauen von daheim, so gern, dass sie mich gesucht haben. Und halt aufgegangen vor allem auf der Kilkersteh. Darum kommt da auch im Buch so vor, weil das für mich einfach ein wirklich magischer Kraftort ist, vor dem man alles überblickt. Auf derselben Höhe wie die Kirchenglocken, das ist für mich einfach, ja, ich gehe da auf und habe ein super Gefühl. Da gehen wir jetzt auf.
Also an der Kirche vorbei. Vielleicht schaffen wir es, dass wir ein bisschen reden während dem Laufen, ja, bevor wir rausraten können.
Also Kondition.
So weit ist es nicht.
Halt langsam.
Gehen wir langsam.
Also erstens einmal finde ich es wunderbar, dass jetzt gerade das Montafoner Bähne vorbeifährt. Das ist ein Zeichen. Danke, Montafoner Mann. Da Duna, sie hat mir eine Tankstelle, das ist so lange ich denke, keine Tankstelle gewesen, vis-à-vis von Max Zür. Und den Gottes Außerlitzer Feld nenne ich es. Es wird, glaube ich, anders. Es wird einfach Außerlitz genannt. Geht weiter. Und dahinter ist das Heim, wo meine Oma auch war in den letzten Tagen, Wochen, Monaten. Mhm. Und da habe ich auch das Haus angesiedelt. Also ist auch schön, weil da geht es dann weiter zur Villa von Richard Beitel, der ja auch vorkommt, die Villa Edelweiß. Und ich habe mir einfach gedacht, das ist der ideale Ort, wo man das ansiedeln kann, weil einfach alles so ein Stehwurf entfernt ist. Ja, es ist nicht im Zentrum, aber es ist alles erreichbar von da. Und man muss auch sagen, ich habe einfach als Kind stundenlang reingeschaut und habe mich gefreut und kenne auch so gut das Rauschen, ja, vom Verkehr, vom Bach, auch in der Nacht. Und ich mag es da einfach gern. Das Gauenstein vis-à-vis, Maria Rascht vis-à-vis. Und wenn man jetzt wieder rauf geht, sieht man einfach den Blick auch inne, aussen, rauf, her. Es ist wunderbar.
In ihrem Buch Außer Haus schreibt Sabine Groß, was hätte ich darum gegeben, jetzt draußen in der Natur zu sein, auf dem Land, im Wald, auf einer Wiese, an einem Fluss, ruhig und allein in der Herbstsonne sitzen und den Bach rauschen hören, anstatt des Verkehrs. Oder mit einem Buch auf meiner Lichtung auf dem Kilkersteh in Tschagunz zu liegen, 10 Minuten Weg und danach war man höher als die Glocken des Kirchturms. Und genau dort stehen wir jetzt, ein bisschen außer Atem, und wir schauen in die wunderbare Landschaft.
Ja, wir sind da jetzt ganz schön auf dem Bartholomäberg. Wenn wir weiter rechts gehen, über Schruh drüber, direkt der Isarbahn entlang, bis zum Eingang ins Silbertal, da wo es jetzt noch dunkel ist. Dann geht es weiter, Hochjoch natürlich wunderbar, und Schruser Feld, das Feld. Wenn man so schön sieht, da geht es weiter hin ins Montafon weiter rechts. Schön in der Sonne. Dann geht es da weiter bei Schweil und davor halt, sieht man Zelva und Tschagunz. Da geht es auf Grabs, sieht man Tschagunz am Mittagsspitz schön. Und da geht es auf den Golm, La Ciao. Und vor unseren Füßen schaut jetzt eigentlich das Ortszentrum von Tschagunz. Da sieht man gleich noch eine Häuserzeile, das Haus von meiner Oma, meinem Opa. Daneben die Funkerwiese, riesengroß. Also für uns Kinder war das ja damals eine Riesendistanz. Jetzt muss ich gerade lachen, wie klein das alles ist. Hinter der großen Wiese war dann der Hügel. Und dem Hügel haben natürlich Pirater gewohnt und da haben wir Tigerhöhle erkundet und sind selber Pirater gewesen. Da haben wir als Mais geklaut, Mais gegessen, bis wir Mais brauchen haben. Alles erlebt mit einem Huferkind, der alle da im Ortszentrum gewohnt haben. Und vom Hügel gibt es eben eine Verbindung auch zum Kielkersteh, wo wir jetzt stehen. Und das habe ich halt relativ früh entdeckt. Und wenn mir das alles zu viel war, ist mit denen, es waren ja vor allem eigentlich Oberaber, muss ich auch sagen, kaum eigene dabei. Ja, wenn es mir zu viel war, ist, dann bin ich halt weitergegangen und habe halt Einsiedler gespielt und bin irgendwo gehockt im Wald, habe halt Gedanken flüssen lassen und den einmal da gelandet. Und wo ich den Platz entdeckt habe, da haben wir so erhaben auch. Da bin ich einfach immer wieder raufgekommen, auch später. Und das ist auch so ein Bild in meinem Leben, muss ich sagen. Wenn man irgendetwas extrem auf Zöck geht, dann steige ich in Gedanken auf einen Hügel, wo einfach nur ich Platz habe. Und dann schaue ich auch auf alles, was mir auf Zöck geht. Und sie hat ja Entfernung. Was geht klar? Wer jetzt? Es befreit doch irrsinnig, da haben wir nicht.
Aus der Distanz etwas anschauen, verändert sich. Ja. Man ist dann nicht mehr so involviert und sucht es nicht so ein, sondern man kann es wirklich beobachten. Hast du da schon irgendeine Idee gehabt, was du mal werden möchtest, wenn du groß bist?
Groß bist? Ich habe immer die Idee gehabt, dass ich Bücher schreiben will. Immer schon. Ich habe, bevor ich schreiben konnte, habe ich Bücher abgeschrieben und habe gefragt, hast du das etwas, kann man das lesen? Und habe auch einen älteren Bruder, mit dem ich schreiben gelernt habe, also lang noch im Kindergarten. Gott sei Dank, danke, der hat auch nicht lesen wollen und hat mich zahlt fürs Lesen in der ersten Klasse.
Was war da deine Gage?
10 Gröschle für eine Seite. Das ist nicht nichts, ist ein Stollwerk. Ja. Ja, also das habe ich immer machen wollen und nachdem halt Kunst im Unterfuhr brotlos, man muss etwas gehörig schaffen, habe ich halt studiert, dass man nicht den Familienschmuck verkaufen werden, hat Mama immer gesehen.
Was hast du studiert?
Schon mit Schreiber, Rotztor, Publizistik und Kommunikation, Musik eher heimlich, aber doch auch. Aber ich habe halt einfach gedacht, Schreiber und Musik machen, das ist das, was ich will. Und da ist halt Publizistik ein relativ billiges Studium, sagen wir, ist nicht wahnsinnig anspruchsvoll damals gewesen. Jetzt höre ich schon mehr. Aber man hat halt relativ schnell einen Titel gekriegt und ich bin da auch dann in die Werbung gekommen, relativ schnell von dem weg. Haben Geld verdient und nur keine Zeit gehabt zum Schreiben, aber die haben immer den auch gemacht. Also ich habe meinen Lebenstraum eigentlich schon erfüllt.
Musik, wenn wir noch ansprechen, welche Musik hast du gemacht?
Ich habe fast alles gemacht. Also ich habe Cello gespielt in der Musikschule, wo man natürlich eher klassisch und im Orchester gespielt hat. Haben dann aber relativ früh mit 14, 15 wieder mit Buben in einer Band gespielt. Da haben wir so gern Talentewettbewerb gewonnen, aber nicht draus gemacht. Es hat auch nicht gepasst, das hat schon, ist schon gut gewesen. So. Haben allerdings während dem Studium dann mit dem Rupert Huber und Richard Dorfmeister, schon lustig, genau, kennt man jetzt so, ein Combo gehabt, Lukas Ligeti ist schon dabei gewesen und da haben wir eigentlich gut fürs Studium dazu verdient, muss ich sagen. Vernissage gespielt, Konzerte und so weiter. Und ich habe halt Cello, Klavier, Synthesizer, was halt gehabt, gemacht.
Dein weiterer Werdegang, wie war der denn?
Also nach dem Studium habe ich relativ schnell bei der Roten Nasen Clown-Doktors angefangen. Die waren damals ganz in den Anfängen. Ich habe da ein paar Leute kennt und eigentlich ist das nur durchs Reden und Ideen haben und ja, wir haben halt einfach gebrainstormt, das könnte man machen, Sponsoring und so weiter, bis sie gefragt haben, hey, magst du nicht für uns arbeiten, oder? Und das habe ich dann wahnsinnig gern getan, weil das war auch so eine gute Sache. Es war lustig, es war für Kinder, für kranke Kinder. Ich habe alles ausleben können, was ich will, habe Briefle schreiben, genauso wie Zeitiger schreiben, Sponsorpost schreiben und so weiter. Und habe auch dort eine richtige Schule gemacht, muss ich sagen, im Direct Marketing. Bin über das dann in die Werbung gekommen, weil man halt mit Agenturen zu tun hat. Und es war eigentlich immer so ein Übergang. Ja. Bin dann ziemlich bald gelandet bei Ogilvy. Und dort habe ich überhaupt meine Schule gemacht, muss ich echt sagen. Also Ogilvy und Young & Rubicam ist ja ein Konzern. Und da habe ich arbeiten gelernt, muss man sagen. Und aber auch freudig arbeiten gelernt. Ja. Also in der Werbung ist einfach alles bunt. Das ist kein Tag wie der andere. Und ich habe mir einfach gedacht, ich bin genau da, wo ich sein will. Haben da auch angefangen, meine ersten Bücher einmal richtig zum Schreiben. Ja, nicht nur Konzepte, nicht nur Pläne, nicht nur irgendwas, sondern wirklich einmal am Boden zu einmal schauen, ob ich das überhaupt kann und durchdruck. Und haben dann Kinder gekriegt und bin dann auf der Marketing-Seite geblieben. oh, weil mit meiner Firma Ketor durchgesetzt hat, ich mache das Marketing dafür, du kannst es ja, du hast die Kontakte. Dabei bin ich geblieben, also ich mache immer noch irrsinnig gern Werbung, irrsinnig gern Marketing, unterrichte so in der Erwachsenenbildung seit mehr als 20 Jahren. Es ist für mich ein Riesenhobby, was ich einfach verstand, was ich einfach gern mache, was einfach für mich so logisch ist. Wahrscheinlich wie ein Klavierspieler, der einfach super gut spielt nach dem Chor. Ich tue es gern.
Die Werbe- und Marketing-Szene, wie hat sich die verändert? Dramatisch?
Sehr dramatisch, ja. Man muss so sagen, dass ich die Internetblase ja eigentlich miterlebt habe, ja. Und wir sind also wirklich zu unserem größten Kunden halt am Vormittag in der Stöckel schon umgestöckelt und haben ein bisschen gescheit geredet. Und dann hat man eine halbe Stunde verhandelt über 3 Millionen Schilling, ja oder nein. Und ich stehe mit dem Vertrag heim und war nicht einmal der Star. Und mittlerweile ist das alles ziemlich eng geworden, vor allem budgetär. Also man muss ganz gehörige und solide Businesspläne machen. Man muss im Vorhinein schon so planen, dass sich das Marketing und die Werbung quasi selber zahlt. Das ist schon die feinste Kunst natürlich. Und ich habe halt das Glück gehabt, dass ich das lernen haben dürfen ohne Druck. Also der Druck haben wir damals nicht gehabt. Mittlerweile ist der Druck da und da immer halt leicht, weil ich damit umgehen kann. Oder? Aber wenn ich jetzt jung wäre, also meine Studenten jetzt, die mich fragen, wer kommt mir rein, sage ich, du nicht anstreben in einer großen Agentur, sondern schauen, dass Erfahrung sammeln, wurscht wo. Und wenn es ein kleiner Architekt ist, der eine Anzeige braucht, machen es. Machen euch selbstständig und machen einfach Tagelöhnerarbeit, sage ich denen immer. Weil man braucht Erfahrung. Nicht nur für die anderen und für den Lebenslauf, sondern für sich halt auch, dass man es vertreten kann. Und das ist auch Werbung, sich selber vertreten, präsentieren.
Und es ist oft so diese Meinung von jemand, der sich nicht intensiv befasst mit dem Thema, ja, die tun ein paar schöne Sätze machen und ein paar Bilder dazu. Und das ist aber wirklich disziplinierte Arbeit, was da passiert.
Das ist beinharte Arbeit. Aber was mir an der disziplinierten Arbeit so gut gefällt, ist, dass das Gefühl nie zu kurz kommt. Immer noch schaut man den Anzeige an, die eigentlich nach allen Regeln der Schule gut gemacht ist oder eine Webseite oder was. Tritt einen Schritt zurück und fragt sich einfach, wer wirkt das auf mich? Ich habe da mein Buch, ja, wenn es mir warm wird im Buch, und das pflege ich auch, das kultiviere ich, das übe ich. Wenn es mir warm ist, dann weiß ich, es wirkt. Und wenn ich nichts spüre, dann kannst du machen, was du willst. Also fange ich eigentlich am liebsten neu an, komplett, weil Flicker ist wie in einer Beziehung oft nicht gut.
Vieles wäre leichter, wenn Marianna die Strecke mit der Bahn fahren könnte, natürlich. Ob sie sich dann auch trauen würde, in das Dampfross ohne Dampf zu steigen, würde man ja sehen. Außerdem hielt der Mensch eine Geschwindigkeit von mehr als 50 Kilometer pro Stunde gar nicht aus. Jeder wusste das. Liest man in dem Buch, und es gibt noch eine Vielzahl von Befürchtungen aus der damaligen Zeit. Woher sind denn diese Geschichten?
Jetzt entlockst du mir einen Riesenseufzer und ich werde ganz berührt, wenn ich an meine Großeltern denke, die einfach vor immer schon mit uns Kindern ein wahnsinnig offenes Verhältnis gehabt haben. Also die haben laut gedacht und die haben uns teilnehmen lassen an allem, was sie so denkt und was sie für Ansichten gehabt haben und so. Da gibt's jetzt noch in unserer Familie ein Konglomerat an Oma- und Opa-Sprüchen, ja. Gespart, das am Stellerglich zum Beispiel. Solche Sachen. Ja, das verdanke ich meiner Großeltern eigentlich und dem sehr, sehr offenen Verhältnis und dem respektiert angenommen werden und nicht können wir nicht gehen, weil wir haben nicht was zum Besprechen. Die sind einfach für uns immer da gewesen. Die Eltern auch, muss man sagen, die haben halt auch arbeiten müssen. Ja? Also es ist in unserer Familie Gott sei Dank ein schönes, offenes Verhältnis und man lernt da auch ein bisschen in die Gedankenwelt von der anderen vielleicht mehr in jetzt gehen. Ja? Wenn man den Thomas Murmler hört beim Schaffen, ja, alle nur dran, alle am Schaffen. Ja, wenn ich nur einmal anjocken könnte. Ich höre sie gerade, ich sehe sie gerade. Mhm. Wunderschön. Mhm.
Es ist jetzt das eine, dass man es einem erzählt, das andere, dass du dir das behalten hast. Das kommt schon auch noch dazu. Also ich glaube schon, dass das eine Qualität ist von nicht allen Personen oder Menschen.
Das glaube ich auch. Da würde ich auch ausgelacht in meiner Klasse, Kameraden und Freunde. Die sagen mir, Alec, also an was du dich also erinnerst. Ja? Ich erzähle zum Beispiel einer Freundin, dass sie mir gestrickt hat, vor der Matura, wo sie sagt, das kann ich mich selber nicht mehr erinnern. Ich kann mich an die Farbe vom Pullover erinnern. Also das mag schon sein, so ein bisschen ein Elefantengedächtnis, das dafür wieder woanders schlägt. Ich da zum Beispiel wirklich nicht gern was auswendig lernen, weil man dann einfach denkt, hey, das muss aus der Hüfte kommen. Ja? Ich habe ein bisschen ein Gespür, wer sie so und so mache ich es dann halt einfach. Also relativ doch grob und oberflächlich, aber so kleine Details, auf die schaue ich einfach viel lieber. Das interessiert mich auch mehr, das Kleinere. grob einmal einen Plan machen, ja, das macht man, aber das Ausmöhlen, das ist halt für mich das Schönste.
Wenn man das Buch liest, dann weiß man, dass du sehr, sehr viele kleine Details dir gemerkt hast, weil es ist wirklich mit vielen Beschreibungen gespickt, möchte ich sagen. Und was mich auch noch verwundert hat, das ist diese Familiengeschichte und die Ahnengeschichte, dass man da diese Verzweigungen alle zusammenkriegt. Also das ist ja schon alleinig ein Kunstwerk. Ja.
Also ich denke jetzt nur noch schnell abschließend zu dem, meine Lektorin, wie oft die ein Manuskript geschrieben hat, zu kleinteilig. Also da haben wir wirklich gecatcht. Zu der Ahnen, das ist auch so eine Geschichte, vielleicht eine Munterfuhner-Geschichte sogar. Ich habe da sehr, sehr viele Freunde, die sich dafür interessieren. Da hat es der Herr Scheibenstock gegeben, am Bartholomäberg. Der hat einfach für alle, die es wählen haben, einen Stammbaum gemacht. Und unser Gott, da zurück bis ins Jahr 1600, frag mich nicht, da gibt es so der Friedrich Jürn im Gargeller, der sammelt Sterbebildle und der findet den oft wahnsinnig zu irgendwelchen Ahnen, die man hat, irgendwelche Sterbebildle aus dem 17. Jahrhundert, unglaublich. Ja. Also das hat schon ein bisschen eine Tradition dahinter, wie ich so beschrieb, wer ist mit wem verwandt, wer ist Schwögere, Cousines, Tantes, Onkels, Ma. Und ich glaube, das geht da halt in Geschichte genauso rein. Und das mag ich auch wahnsinnig gern. Und die Geschichte, um die es geht, also die Familie, um die es geht im Roman, die ist ja erfunden. Und das war auch ganz eine interessante Erfahrung, sowas erfinden zu müssen. Ja, Geburtsdaten erfinden, den draufgehauen während dem Schreiben, ah, der heiratet den, das wäre ja praktisch, das passt gerade zusammen. Der muss er aber ein bisschen älter sein, weil die Diskussion habe ich den nicht wählen, dass man früher natürlich auf den Altersunterschied geschaut hat und so. Also die Konstruktion hat auch wahnsinnig Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich empfinde jetzt für die Familie Widerin und Burger fast schon wie für meine eigene und habe auch für jeden, den ich da beschrieben habe. Also die Szene zum Beispiel von der Katrin am Friedhof in Frankreich. Also ich lebe mich da so richtig in und ich habe da auch immer wirklich eine Wiebel gesehen, was halt so mit dem Leber Resümee zieht und sich überlegt, mei, ich wäre nicht alles anders gewesen. Ja, aber anders ist es halt nicht gewesen. Und die inneren Monologe, das hat mich auch wahnsinnig interessiert. Und das ist ja auch das, was das Leben interessant macht. Was wir jetzt da sagen, vom Kilkerstehei, das sagt jeder. Es fällt nicht jedem alles auf, oder? Aber so in Leute, in ich denke, so wer fühlt der sich gerade? Oder was hat der jetzt gestern erlebt? Ist der erholt? Ist er gestresst? Das interessiert mich fast noch viel mehr. Also Leute anschauen und Leute spüren. Und von mir aus so inne interpretieren. Ja, es stimmt ja nicht immer. Das ist ja klar. Und das muss auch mal bewusst sein. Ist schon eine Respektsache, ja, dass man nicht sagt, ah, der ist schlecht drauf, mit dem gebe ich mir jetzt nicht ab, oder? Aber einfach neugierig sein auf Leute und neugierig auf was, wo kommt der her? Was macht der morgen? Und ja.
Obwohl im Roman darfst du ja das, oder? Und da darfst du inne interpretieren, was du möchtest. Und das finde ich ja auch spannend. Gibt es auch Personen, wo du siehst, das ist so, das war ich beim Schreiben?
Ja, das ist der Crescent Widerin. Das ist der Bub, der mit 16 mitgeht, wie das Haus versetzt wird und einfach nicht mehr kommt. Und der stirbt ja relativ früh beim Bau der Wiener Stadthalle, weil auf den Limoniberg aufschauen will, sieht man halt. Und da ist wahnsinnig viel, was ich auch immer gehört habe, wie ich in den Zwergen war. Ich habe ja studiert und bin halt einfach dort geblieben, weil das jobmäßig so passt hat. Ja. Und da haben wir dann immer, ja, ich glaube, du kommst nicht mehr. Magst nicht wieder einmal kommen? Und so. Also es war immer, ich habe mich immer so gefühlt, wie wenn meine Familie meint, ich mag gerne nicht mehr kommen. Und das hat mich dann immer so zerrissen, weil ich auf der anderen Seite auch weiß, dass meine Familie genau checkt, wie sehr ich am Munterfuhr hang. Und auch der Familie. Es wird auch immer gesehen, so Sabine ist die Einzige, die sich auskennt in der Familie und interessiert für die alten Briefe und so. Also ich habe die zwei Bilder, die ich dann immer gehört habe, nicht zusammengekriegt. Und das Zerrissensein, das sehe ich, oder das habe ich auch in Crescens reingebracht, das war, das ist wie ein, und da geht was ab, und da ist Jugendstil, und da ist der Los, und da ist der Wagner, und da lernt man Prominenz kennen, und da will man überhaupt nicht heim, da denkt man keine Sekunde daheim, ja, aber dann geht man halt einmal so einen dunklen Weg und überlegt sich, naja, im Kilkerstee ist halt schon irgendwie lässiger. Also die Zerrissenheit, die habe ich versucht, ein bisschen in Crescens reinzulegen, und ich habe dann halt früher sterben lassen müssen, weil damals bin ich ja noch Zwerg gewesen, ja. Damals ist mir auch noch nicht so bewusst gewesen, dass ich fix und bald zurückkomme. Wobei natürlich das Buch, sage ich jetzt 5 Jahre später, das Buch zu schreiben war für mich schon so der erste Anstoß von, lass einmal ein Heimweh zu. Und hatte noch viel Beiträge, dass ich mir denke dann, ja, ich will jetzt einfach zurück.
Vor mehr als 100 Jahren baut Otto Burger eine für die damalige Zeit beispiellos moderne Villa in Schruns. Zwei Jahrhunderte bewegter Geschichte begleiten eine Montafoner Familie über 6 Generationen durchs Montafon, nach Deutschland, Frankreich und bis nach Amerika. Die damalige Zeit lebt in der Gegenwart hautnah auf, wenn Otto Burgers Nachkommen in alle Windrichtungen verstreut werden. Und nicht nur sie. Das kann man auf der Rückseite des Buches lesen von Sabine Groß. Außer Haus heißt es. Und auf der Titelseite, die Wirklichkeit ist eine Möglichkeit von vielen.
Das ist ein Zitat aus dem Dürrenmatt Justiz, wo man eigentlich drüber liest, weil es ist mitten in einer Seite immer Absatz, mitten in einer Rede. Ich habe das gelesen und bin einfach stehen geblieben. Und man denkt, die Wirklichkeit ist eine Möglichkeit von vielen. Was bedeutet das? Und tue den halt gern wahnsinnig so reflektieren. Es gibt auch ein anderes Wort, das ich jetzt nicht sage. Und haben wir einfach überlegt, wer ist das wirklich mit den Wirklichkeiten? Ja, man sieht ja auch, dass die Leute verschiedene Wirklichkeiten haben, weshalb man ja nicht streiten soll, sondern einfach die Perspektive des anderen auch einmal einnehmen und so. Man lernt dadurch. Aber es ist doch wirklich so, ich meine, schaut die um, ja, wie viele Möglichkeiten haben wir da alle, wo wir jetzt da stehen und einschauen, was passiert da in jedem Haus, was denkt sich jeder Autofahrer da drinnen, was denkt sich jetzt gerade der Kranfahrer, was tut der heute am Nachmittag und so. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten und nur eine wird zur Wirklichkeit, nämlich die, die wir halt dazu machen. Das hat auch mit Eigenverantwortung zu tun, ja. Was lassen wir zur Wirklichkeit wäre? Wer immer vorgestellt hat, so, und die Präsentation war es mega wäre, ja. Ich habe einfach nicht anders zu erlauben. Fertig. Und genauso, aber wir haben es nicht immer in der Hand, aber wir können es mitsteuern und wir sollen so mitsteuern. Oft hast du einfach ein Glück. Aber ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wieso bin ich nicht, wer meine Freundin dahinter, Friseurin? Ist einfach so, ja. Wieso stand jetzt nicht da mal am Berg und probiere, ob man schon Skifahren könnte? Die Möglichkeit wäre da. Wirklichkeit ist im Moment, finde ich, gerade schöner. Da sehe ich mit dir. Aber ich finde den Satz einfach so allumfassend. Die Wirklichkeit ist eine Möglichkeit von vielen, die lässt da wahnsinnig viel zu.
Gibt es eine Phase bei dir, wo du siehst, da bin ich besonders kreativ, oder bist du jemand, der schon auf Knopfdruck auch kreativ sein kann, weil es halt einfach zum Business dazugehört?
Ich habe einen tollen Lateinlehrer gehabt, der hat immer gesagt, wenn ich euch um 3 in der Früh wecke, dann müsst ihr deklinieren können. Das war immer mein Ziel, ich habe mir auch immer die Schreibmaschine genannt. Also was ich möchte und was ich von mir verlange, ist, wenn man einen Text will von mir, dann kann ich den jetzt machen, wenn es sein soll. Besonders kreativ was ich bin ich einfach in der Früh. Ich wache immer zwischen 4 und 5 auf und es ist nicht immer fix, ob ich dann gleich was tue. Aber wenn ich dann im Bett liege und Gedanken so flüstern lasse, dann brauche ich Zettel und Stift, weil da kann einfach die Idee, da mache ich den Lister, wo ich dann um 9 Zähne oft merke, eigentlich doch nicht so gut, aber einfach die Idee kann, wo ich am Nachmittag dann oft da hocke und mir denke, was könnte ich jetzt tun, was sollte ich jetzt tun, muss ich nur auf die Liste von der Früh schauen, da habe ich einfach permanent alles, was ich jetzt tun habe, alle Ideen, die man machen könnte, präsent.
Es ist schon ein Tipp, um aus einem Gedankenkarussell zum Aussteiger, sage ich jetzt, weil man grübelt ja den sowieso nach und kann nicht schlafen. Also gescheiter ist natürlich deine Variante, eine klugere Variante, hätte ich sagen, wenn man sich's gleich notiert. Gilt für, glaube ich, ganz viele Lebensbereiche.
Geschenkte Zeit annehmen, ja. Ich muss ja nicht immer schlafen, wenn man meint, man sollte schlafen. Wenn ich nicht müde bin, bin ich nicht müde. Ich habe seit Dekaden Zettel und Stift nebst dem Bett, und zwar oft auf dem Bett, ja. Und ich schreibe auch alles nieder, was mir da einfällt, auch wenn es einmal mitten in der Nacht ist. Ich wache auch lustigerweise um 4 auf, wenn ich um 3 ins Bett gehe. Also das ist bei mir einprogrammiert. Ich schlafe die nur gern wieder ein. Aber die Zeit möchte ich nicht missen, wo ich einfach, ja, es ist ein Geschenk. Ich wache auf und kriege geschenkte Gedanken und Ideen. Und das möchte ich nicht verschlafen.
Ich bin heute mit Marketing-Expertin und Autorin Sabine Groß am Kilkersteh. Das ist ein Hügel oberhalb der Kirche von Tschakunz. Wir sind höher als die Kirchturmglocken und schauen in die schöne Herbstlandschaft. Wir haben schon viel erfahren über den Roman, den sie in der ersten Version schon vor ein paar Jahren geschrieben hat.
Geschrieben habe ich Ende 2012, Anfang 2013, so die erste Redaktion hat den gemacht. Dann ist es lange in der Schublade gelegen. Ich habe sie an Manuel Bitschner geschickt vom Montafon Tourismus, der ich nicht kennt habe. Aber ich habe einfach wählen, der mich nicht kennt und der es einfach einmal beurteilt. Und der hat mir dann ein ganz tolles Mail geschrieben, das ich mir ausgedruckt habe und über den Schreibtisch gehängt, weil es mir einfach aufgebaut hat für Jahre. Danke, Manuel, muss ich auch sagen. Ja, ich habe es denn in der Schublade lassen, weil ich habe gerade 12 bis 14 eigentlich relativ wahnsinnig Stress gehabt, beruflich und als Zwerg und auch gesundheitlich, muss man auch sagen. Auch in der Familie denn da relativ Stress gesundheitlich, weil die Leute waren halt auch älter und so. Und ich habe mir einfach zum ersten Mal überlegen müssen, wie läuft das eigentlich aus, wenn meine Eltern zum Beispiel einmal krank sind, ja, die ja wirklich beide Kinder Zwerg gehabt haben. Oder wie läuft das aus, will ich jetzt wirklich in dem Haus, wo ich gesehen bin, alt wäre, mit lauter Stockwerk und so, kann ich ja gerne. Da macht der Garten nicht mehr, wenn ich alt wäre. Ja. Was passiert überhaupt, wenn Eltern mal sterben, wer übernimmt das Haus? Oder das hat mir einfach alles angefangen zu drucken. Und ich bin noch immer lieber zurückgekommen, muss ich sagen. Und dann, 2013, ist meine Oma gestorben. Hat jetzt auch wieder da mit dem zu tun. Da bin ich bei der Beerdigung gesehen, natürlich. Und haben wir dort unten am Friedhof gedacht, ich will nicht mehr zu mir sein, ich will da sein. Ich habe jetzt eigentlich das letzte Jahr versummt. Und das, was versumme ich noch im Leben? Indem ich einfach sage, ich muss in der Stadt sein und Zwier ist viel besser. Wer ist nicht besser? Wer ist toll? Für die Zeit, also ich mag es nicht missen, aber jetzt ist einfach Zeit gewesen, herzukommen. Und ja, innerhalb von einem Jahr sind wir dann da gewesen.
Dein Standort da ist in Bludenz?
Ja, in Bludenz habe ich das Büro von meinem Papa kaufen können, was für mich eine super, super Lage hat, mit drinnen im obersten Stock von einem hohen Haus, mit viel Überblick. Also ich komme mir immer vor, wie wenn ich auf einem Berg da wäre. Ich mag einfach gerne abschauen. Ich muss gerade selber lachen, jetzt, wo wir da stehen. Ja, wir fühlen uns da so sehr wohl. Ich finde auch Bludenz ländlich genug und städtisch genug. Muss ich sagen. Man ist sehr zentral, man ist überall immer. Ich lache immer, weil ich immer sage, der Weg vom Unterland ins Oberland ist leider viel, viel weiter als umgekehrt. Also ich bin noch gleich einmal zu Bregenz, Dorabier und überall. Und was mir halt oder uns wahnsinnig wichtig ist, ist, dass man halt gleich auch von Bludenz in jedem Skigebiet ist. Munterfuhr sowieso. Aber mir war halt auch wichtig, dass ich meinen Kindern mehrere Skigebiete zeigen kann. Da kann man halt ins Klostertal genau gleich wie ins Brandnertal, wie auch einmal in die Schweiz Skifahren und so. Wobei wir natürlich schon auf dem Munterfuhr sind, weil man danach halt auch bei der Roma einen Kaffee trinken kann und eventuell was zum Essen kriegt und so. Und weil man halt da auch die Leute kennt. Und das muss ich auch sagen, das habe ich zu einem wahnsinnig vermisst. Das einfach, wie man so vorher erlebt hat, du gehst einfach durch einen Ort und gibst halt drei Leute die Hand und begrüßest und das mag ich einfach.
Jetzt bist du eine Unternehmerin, kennst die Geschäfte, weißt, was zum Tun ist und das Buch im Eigenverlag rausbringen, ist ja noch einmal eine Verantwortung. Ja. Man muss das Marketing selber machen, man muss Werbung selber machen. Ich meine, du bist ein Profi, das kannst du. Und trotzdem fordert es an.
Extrem. Also ich habe das verglichen mit der Geburt von mir, drei Meikner. Und beruflich kann ich es nur mit einem riesengroßen Projekt verglichen, was ich jetzt gerne zeige, die mich kennen, die wissen es, ja, wo ich also auch monatelang kaum geschlafen habe. Und so habe ich es jetzt den Sommer okay. Also ich habe jetzt die strengste Zeit meines Lebens hinter mir, aber ich will es auch so. Also ich hatte da nicht. Ich bin in der Werbung gelandet, weil ich es einfach bunt haben will. Ja. So gerne Medizin haben, ich könnte mir nicht vorstellen, als Arzt ein Leben lang in einer Ordination sitzen und auch wenn jeder Tag ein anderer Patient kommt, es wäre mir, glaube ich, irgendwann einmal zu langweilig. Man sieht das auch in meinem Lebenslauf. Ja. Ich bin nirgends wirklich lang, also 10 Jahre ist das Längste, was ich mal bei einer Agentur oder Firma gewesen bin. Ich mag es bunt und ich mag auch wahnsinnig gern neue Sachen lernen. Und das hat mich auch wahnsinnig gefreut. Also auch Telefonate mit der Wirtschaftskammer, was bedeutet das Eigenverlag? Ja, wo der zu mir sagt, ja, Sie sind ja ein Verlag, Sie haben ja das studiert und Sie haben ja eine Firma, dann ist diese Firma eben Ihr Verlag. Aha, man denkt, okay, und dann die kleinen Unterschiede. Und was mir auch immer so taugt, ich bin ja ein Monk, der sich alles notiert. Gerade im Hinblick auf das, dass man es ja weitergeht, kann das wissen. Ja. Und da habe ich jetzt schon vor, also so eine Umwegrentabilität, dass ich das, was ich jetzt gelernt habe, es ist ja nicht Self-Publishing, es ist aber auch nicht ein Verlags-Publishing, es ist so eine Hybrid-Art, kann man sagen, wo ich ganz viele Leute kenne, die mich auch angerufen haben, du kannst du mir einen Tipp geben oder wer geht das und so, und ich möchte jetzt da auch wirklich einen Workshop draus machen und möchte es auch weitergehen. Und zwar nicht nur, wie ich es jetzt schon mache, Kreativität oder auch Schreiber oder was gibt es für Schreibtechniken und wie macht man das mit dem Computer am besten, dass man am schnellsten, effizientesten durchgeht, sondern auch, was muss ich beachten beim Publizieren, wie kann ich publizieren, was sind die Möglichkeiten, weil so viele Leute, wie schreiben, so viele Leute schreiben auch. und ganz viele Venno publiziere, ja, wo ich jetzt schon sage, es ist vielleicht Qualität nicht immer da und ich würde es niemals ohne einen Lektor machen und ohne Körix-Korrektorat. Man sieht auch, ich habe 3 Korrektoren gehabt und eine wahnsinnig gute Lektorin, haben trotzdem jetzt immer noch Fehler, die ich finde. Ja. Also es ist, ein Buch muss 10, 20 Jahre am Markt sein, bis es vielleicht einmal wirklich so ist, wie man es sich gewünscht hat. Aber professionell machen und dann aber halt auch wissen wir. Viel haben ich dann natürlich schon gedacht, meine Güte, wenn jetzt irgendwen hätte, den ich fragen kann. Ich habe aber Gott sei Dank auch ein riesengroßes Netzwerk und wenn ich angestanden bin, habe ich immer wen gewusst, wo ich gefragt habe. Die verstanden oft Fragen nicht wirklich, wo man raus will und man muss trotzdem noch diskutieren. Also man kann alles, was man weiß, sich nicht einfach nur sagen lassen, man muss es so erfahren, weil es gibt immer wieder Nuancen oder Perspektiven, die betreffen nur Ensel. Und da bin ich froh, dass ich eben auch so aufgewachsen bin, wenn du das Sel machst, dann ist es gehörig. Hat man auch immer gesehen. Dass ich einfach das Gefühl habe, also das, was ich brauche, das kann ich und das will ich auch können. Da will ich mich nicht verlassen müssen und was mich nicht interessiert und was ich brauche, das muss ich dafür auch abgelten, weil ich genau was es bedeutet, wenn sich jemand auch nur 3 Tage mal ansetzt und sich eine Konzeption für eine Marketingkampagne überlegt. Ja? Das ist nicht nur, ja, das fällt dir ja sowieso ein und schreiben tust du ja eh auch gern. Also Ideen, Geist, Gedanken, das ist was wert.
In ihrem Buch erzählt sie die Geschichte einer Montafoner-Familie über 6 Generationen. Am Beginn des Buches macht sich Anna Marianna Wiederin auf den Weg von Bludenz nach Hause ins Montafur. Was würde denn Anna Marianna zum Buch und der Geschichte sagen?
In meiner Gedanken glaube ich, dass sie fast weint vor Rührung und ich sehe auch meine Großeltern, ja, die ja beide tot sind, die Opa schon lang. So wie ich mir oft denkt haben beim Lektorat, was ja eine mühsame Arbeit ist, ja, das alles einschaffen und so. Ich bin dann immer glücklich gewesen, nach dem Schaffen, wenn ich wieder fertig gewesen bin, weil man einfach denkt haben, ich mag das Buch. Und ich glaube, so grad und klar, genau so hätten es meine Großeltern gesehen. Und ich hoffe auch Dana Wiederin, weil es ist einfach offen, ehrlich, grad. Ich mag das Buch, hoffe, dass sie seht.
Und gibt es noch spezielle Montafoner-Ausdrücke, wo du ganz gern magst?
Unglaublich, also ich habe noch viel gelernt bei meinen Großeltern, was ich liebe. Das sind ja viele verschiedene Ausdrücke für schnell. Da geht's Dullimuck, das ist so schnell ein und wieder zurück. Ja. Dann geht's Wedli, das ist, wenn man halt schnell geht, zum Beispiel, ich muss noch Wedli da ein gehen. Oder was ich auch gern mag, das ist Höfeli. Ist so ein Wort, das mir einfach wahnsinnig gut gefällt, weil es heißt vorsichtig, hat aber in sich auch das Höfliche. Und ich mag das so gern auch im Respekt zu den Menschen, das höflich sein und vorsichtig sein. Das ist irgendwie auch eins. Darum finde ich, Montafoner da wieder einmal ein Wort entwickelt, Höfele, was einfach passt in jeder Beziehung.
Mein persönlicher Ansichtenblock. Liebe Sabine, ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass du mir deinen Lieblingshügel gezeigt hast, am Kilkersteh, oberhalb der Tschakunser Kirche. Und es redet sich gut an so einem Kindheitskraftplatz, an dem man höher steht als die Glocken des Kirchturms. Unser Gespräch war sehr inspirierend, fröhlich und doch tiefsinnig. Und wenn ich jetzt an Tschakuns vorbeifahre, fällt mir sicher immer wieder dieses Zitat ein.
Die Wirklichkeit ist eine Möglichkeit von vielen.
Und wie schön, wenn man in aller Ruhe darüber nachdenken kann. Danke für deine Zeit. Alles Liebe, Uli von Delft.